So von mir auch noch an alle, denen ich es noch nicht gewünscht habe, ein gesegnetes neues Jahr. Es freut mich, dass heute wieder so voll sitzt. Und das, was der Jürgen gerade gesagt hat, das grenzt ja schon so, wenn man Schüler ist, fast schon wieder an den Alltag. Jetzt muss man aufpassen, sogar mitschreiben ist ja katastrophal. Vielleicht denkt man da gleich an die Hausaufgabe, aber ich hoffe, oder ich mache euch Mut, wenn ihr gerade im Vorspann schon aufpasst habt, in all dem, da waren schon so viele Gründe, wenn ihr die mitschreibt, da könnt ihr euch jetzt schlafen legen. Also, ist gar kein Problem. Ja, 10.000 Gründe für Jesus. Das ist spannend, finde ich. 10.000 Gründe, warum es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Und das soll unsere neue Predigtreihe sein. Und ich habe überlegt, wenn man da jeden Sonntag was dazu macht, einen Grund, dann wären wir bei 50 Sonntage in 200 Jahren fertig. Also es gibt genügend, um sich darüber Gedanken zu machen, auch in der Bibel drin zu forschen. Aber ich finde es immer wieder begeisternd, wenn ich so für mich schaue, warum lohnt sich's denn, mit Jesus zu leben? Was ist an ihm denn so einzigartig? Und ja, heute als erstes Predigtthema, warum lohnt es sich, mit Jesus zu leben? Weil er sucht. Und in der Bibel, da gibt es genügend Geschichten, bei denen es um Suche geht. Und eine Geschichte davon habe ich mir rausgepickt, eins von diesen Gleichnissen. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, da oben an der Leinwand stand, dass es aus Matthäus ist, da kommt es auch vor. Aber ich war so frei und habe mir das Parallele aus Lukas ausgesucht. Lukas 15, wo Jesus eben von dem Verlorenen spricht, wo es um die Suche geht. Und ich fand es interessant, weil meistens, wenn man gerade Kinder fragt, die haben das Gleichnis immer voll präsent im Kopf, die wissen genau, um was es geht in die Jungschar, die können es immer schon vorher erzählen. Aber wenn man so ein bisschen drumherum schaut, auch an der Bibelstelle, dann ist das hochinteressant, in was für einem Kontext dass das Gleichnis steht. Und bevor ich deshalb auf das Gleichnis selber eingehen will, möchte ich noch den Kontext ein bisschen beleuchten. Da geht es um dieses Gleichnis, eigentlich sind es ja drei, von dem Verlorenen. Da geht es um die Suche. Zum einen um das verlorene Schaf, später um den verlorenen Groschen und dann, und das ist das Bekannteste, um den verlorenen Sohn. Und wenn man aber in den Verse davor schaut, dann steht da, und es nahten sich Jesus aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und das Problem ist nicht, dass diese Leute kommen, sondern das Problem, warum Jesus dieses Gleichnis auch erzählt, das ist, weil da noch mehr Menschen dabei sind. Nicht nur diese Sünder, die völlig falsch leben, oder diese Zöllner, die anderen abzocken, sondern dass sie noch die Gerechten dabei sind. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, und denen passt es so gar nicht. Denen passt es nicht, dass diese andere, vielleicht eher so die untere Schicht, der Abschaum, dass die auch da sind. Und so steht da, diese Pharisäer und Schriftgelehrte sind unzufrieden und murren und sagen, der nimmt die Sünder an. Das geht doch nicht. Wieso? Dürfen die auch dabei sein. Wie kann es sein, dass da, wenn von Gott gesprochen wird, diesem heiligen Gott, wie kann es sein, dass da solche Leute dabei sind? Die haben hier gar nichts verloren. Wir haben jetzt überlegt, hier bei uns im Gottesdienst sind natürlich keine Zöllner und Sünder dabei, ist gar kein Thema, aber selbst wenn, was wäre denn, wenn da einer sitzt? Und wenn wir ganz ehrlich sein müssen, wahrscheinlich steht das Schlimmste hier vorne. Aber den Pharisäer, denen passt es nicht. Für die nimmt er sich Zeit, dieser Jesus. Aber uns lässt er stehen. Und ich habe so gedacht, bevor ich auf dieses Gleichnis selber eingehe, zeigt doch diese Situation, es ist praktisch die Antwort auf die Frage, was ist Jesus wichtig? Was ist Jesus ganz arg wichtig? Und man sieht es sofort. Ganz klar, Jesus erzieht die Sünder an. Dort, wo sich Jesus aufhält, dort sind auch die, die sonst keinen Platz haben in der Gesellschaft. Dort sind die, über die man sich eher die Nase rümpft, die hoffnungslose Fälle, die, die abgeschrieben sind. Und was wollen die wohl von Jesus hören? Die haben es nicht nötig, noch mehr Bestätigung zu bekommen, dass sie kaputt sind, dass ihr Lebenswandel so richtig anstößig ist. Ich glaube, sie wissen selber, dass sie daneben liegen, dass sie vielleicht gesellschaftlich unterdurch sind. Aber was diese Menschen bei Jesus erleben, das ist seine Barmherzigkeit. Jesus ist ihnen gegenüber barmherzig. Er lässt ihnen Raum zu sein. Er meidet sie nicht wie all die anderen, sondern er sucht sie förmlich. Und das erleben gerade diese Menschen schon nicht in dieser Welt. Und ich glaube, das war nicht nur früher so. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es bei uns nicht auch so. Das sind Menschen, die werden gemieden von anderen, weil sie anders sind, weil sie vielleicht nicht so gesellschaftsfähig sind, sich nicht ausdrücken können. Aber Jesus, er hat sich gerade für die besonders Zeit genommen. Er hat sie förmlich gesucht. Und so ist es klar, dass diese Menschen gern bei Jesus sind, dass diese Menschen so richtig neugierig zuhören, weil er sie akzeptiert. Und interessant ist es, in der damaligen Zeit, da gab es ja noch keine Gottesdienste für jedermann, sondern da ist man in den Tempel. Und für diese Menschen war es nahezu unmöglich, dorthin zu gehen. Sie waren ja die Ausgeschlossene, die Verstoßene. Also wo hätte sie Gottes Wort erfahren sollen, als nicht durch Jesus? Es war der Ort, wo sie von Gott erfahren konnte. Und ich glaube, das war auch ein Punkt, der sie neugierig dazu gemacht hat, zu kommen und zu hören. Und deshalb war Jesus so richtig aufsehenerregend. So. Und jetzt kommt dieses Gleichnis und Jesus errichtet es an die Pharisäer. Er merkt es, dass da der Unmut da ist, dass denen es so gar nicht passt. Und an diese Menschen, an diese Pharisäer, spricht er nun dieses Gleichnis. Die, die schon an Gott glauben, an die Gläubigen, an die Gemeinde heutzutage vielleicht. Und so möchte ich das jetzt vorlesen in Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Es ist interessant. Es ist eine ganz einfache Geschichte, ein Gleichnis, das auch die Menschen damals zu gut verstanden haben. Um es in unsere Worte nochmal zu sagen, du hast Eigentum, nicht wenig, 100 Schafe. Für den einen wäre es vielleicht eine Freude heute, für den anderen eher eine Last. 100 Schafe, die fressen viel und machen viel Mist. Und du verlierst eins davon. Suchst du es denn nicht? Meine Frage, habt ihr schon mal so eine riesige Schafherde gesehen? Mit 100 Schafe, so 20 Stück oder so, sieht man ja öfters. Aber wenn die dann umherziehen, da geht es ja richtig rund. Und als ich noch in Althengstedt war und dort gewohnt habe, dort habe ich einen guten Blick auf die Hauptstraße gehabt. Und da ist einmal im Jahr so, da ist ein Schäfer, ich glaube von der Alp kommt der, und der zieht mit den Schafe durch den Ort durch Althengstedt. Und da ist dann immer High Life in der Straße von Althengstedt. Also da ist so ein richtiges Getümmel, da drängt sich alles durch, die Autos, die müssen an der Seite ranfahren und halten. Und dann bewegt sich da so ein Ball durch. Ein weißes Gegnäuel schiebt sich durch den Ort. Und hinterher und zwischendrin die Schäfer und rundherum immer wieder Hunde, die versuchen, und ich glaube, die haben auch keinen leichten Job, diesen Haufen beieinander zu halten. Dass die Schafe nicht irgendwie zwischen den Autos durch in die Hecke kommen oder sonst wohin. Wenn man überlegt, jedes Schaf geht in eine andere Richtung, Katastrophe. Wenn da mal eins verloren geht, das kann man ja fast nicht merken. Irgendwo eins zwischendurch und weg ist es. Und das Schlimme war ja ehrlich gesagt nicht, als sie durchziehen, sondern das Schlimme war, als sie wieder weg waren. Da hat es ausgesehen wie Schaf. Aber wenn man überlegt, da geht ein Schaf verloren. Ich glaube, das fällt nicht auf in dem Getümmel. Spätestens abends dann, wenn sie irgendwo einpfercht werden und der Hirte vielleicht die Schäfle zählt, dann kommt es ans Licht, dass da eins abhanden gekommen ist. Aber wenn es dann schon abends ist, dann ist die Suche ja eigentlich schon beschwerlich. Dann gibt es schönere Dinge, als noch Schafe zu suchen, geschweige denn zu zählen. Und meistens ist es ja so, dass nicht die brave Schafe, die sowieso Spuren fehlen, sondern eher die schwierige, die widerspenstige, die schwarze Schafe. Aber wenn dann doch eins fehlt und man vielleicht nochmal alle nachzählt und es dann vielleicht gerade das eine ist, das schon öfters aufgefallen ist, so ganz ehrlich, also wenn ich dran denke, ich muss sagen, dann ist doch das Schaf selber schuld. Warum soll ich mir als Hirte die Mühe machen, diesem einen Schaf nachzugehen, wenn doch die 99 anderen auch jemand brauchen? Immer dieses eine Schaf, dem man so viel Aufmerksamkeit widmen muss, immer dieses eine Schaf, das für Ärger sorgt. Aber da steht, dieser Hirte, er geht dem Verlorenen nach. Meine Frage an dich, machst du das auch? Bei 100 Schafe, dem einen nachzugehen? Lohnt sich das überhaupt? Oder rechnest du lieber rational und denkst, selber schuld? Dieses blöde Schaf muss immer rumzicken, dann hat's halt Pech. Aber der Hirte, er rechnet nicht rational. Ihn treibt das Rationale nicht weg, zu sagen, mach was du willst, sondern ihn treibt diese Liebe zu diesem einen Schaf. Die Liebe, zu diesem Bock oder was auch immer das sein mag, die Liebe zu diesem Schaf, das abhaut. Es treibt ihn zu suchen. Ich habe mal mit einem Freund von mir gesprochen, so als kleines Beispiel. Die haben einen Melkroboter und Kaufmann sind auch da und Spenglers vielleicht auch. Es ist ja gar nicht einfach mit Melkroboter, wenn man das so umstellt und sich das vorstellt. Und die Kühe, die sonst immer so gemolken werden oder die in den Melkstand getrieben werden, die soll jetzt einfach von sich aus in den Melkroboter hineingehen, dass man kein Geschäft mehr damit hat. Ich habe da mit meinem Freund gesprochen gehabt und ich habe ihn gefragt, ja, wie funktioniert denn das, dass die da kommen von alleine? Und das Geschickte ist natürlich, in so einem Melkroboter, da gibt es für die Kühe Futter, also die werden schon irgendwie hertrieben, wenn sie sonst nichts kriegen. Oder wenn sie das besonders Gute im Melkroboter kriegen, dann lassen sie sich gerne melken. Und die, die gerne wegen mehr von dem guten Futter haben, habe ich gehört, die haben dann Pech, weil da ist so ein Chip drin und die wissen genau, wer schon wie oft da war. Also da ist nichts mit Bescheiße. Aber ich habe dann gefragt, ja, wie ist denn das, wenn die nicht gehen, wenn die partout nicht von allein in diesen Melkroboter kommen wollen? Und er hat gemeint, naja, man muss sie halt treiben und muss sie am Anfang da nachbringen, dass sie es lernen. Und ich habe dann gefragt, ja, wie ist denn das, wenn es so ein paar Kühe gibt, die partout nicht in diesen Melkroboter rein wollen, zum Melken lassen. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, also man probiert es halt eine Weile, aber wenn es gar nicht geht, dann ist es besser, man verkauft die Kühe. Also egal, wie viel Milch das sie bringen, aber wenn sie sich nicht in das System einfügen, dann irgendwann muss man halt gucken, weil sonst macht ja der Roboter keinen Sinn. Und wenn man jetzt so überlegt, bei 100 Kühe, wenn da eine oder zwei halt nicht das machen, was sie sollen, ja gut, was ist 1 oder 2% Verlust? Was soll das schon? Das ist rationales Denken und das kann man keinem verübeln nehmen. Das Gerät soll ja was bringen, was bezwecken. Aber dieses rationale Denken, das in meinem, vielleicht auch in deinem Kopf präsent ist, zu dem wir erzogen werden, ist es nicht auch in unserer Gemeinde ab und zu da? Menschen, die hier reinkommen, von denen ich denke, muss der jetzt gerade hier sein? Kann der sich nicht eine andere Gemeinde raussuchen? Wenn der kommt, da habe ich doch nur Probleme. Ihr könnt euch vielleicht noch zurücklegen und sagen, okay, das ist Pastorsache, soll der machen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir nicht schon mal so gedacht, eigentlich wäre es mir lieber, der eine wäre nicht da. Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen, kämpfe ich schon mal mit dem Gedanke. Gerade dann, wenn es mich ganz viel Nerven kostet. Aber in diesem Gleichnis, da wird eins sichtbar. Einer dieser 10.000 Gründe, warum sich ein Leben mit Jesus absolut lohnt. Was für eine Liebe muss dieser Hirte zu seinem Schaf haben, dass es ihm nicht egal ist, wenn eins fehlt. Obwohl er 99 andere noch hat, er geht diesem einen Schaf nach. Ihm ist dieses eine Verlorene so wichtig, dass er keine Kosten und keine Mühe scheut, dass er die 99 andere zurücklässt. Und wenn man überlegt, was es kostet, wenn man sich solche Rettungsaktionen anguckt, wo dieser Höhlenforscher vor 1 oder 2 Jahren da rausgeholt worden ist aus der Höhle, da haben zig Hubschrauber Unmengen an Zeug angekarrt, haben Leute angekarrt aus allen Ländern, aber die Kosten haben keine Rolle gespielt. Oder dieses verschollene Flugzeug von der Malaysia Airlines, das bis heute gesucht wird. Man scheut keine Kosten und Mühe, um diesen Flieger zu finden. Die Notwendigkeit ist manches Mal bestimmt hinterfragbar. Aber genau so geht es Jesus. Er geht dem Verlorenen nach. Dieser Hirte, er macht sich auf die Suche und lässt nicht locker. Und ich glaube, es ist eigentlich leicht zu erklären, wer dieses Gleichnis oder welche Person wer bedeutet. Der Hirte, und es ist öfters in der Bibel davon die Rede, dass es Jesus ist. Dass es der Gott ist, der seine Kinder, der seine Menschen sucht. Da ist die Rede von den Nachbarn. Und diese Nachbarn, das ist vergleichbar mit dem Himmel, der sich darüber freut, wenn ein Sünder Buße tut. Wenn einer, der völlig auf dem falschen Weg läuft, umkehrt und zurückkommt. Es ist naheliegend, dass es Jesus ist, weil er die Schuld vergibt, weil er die Sünde vergibt und weil er sucht. Aber eigentlich könnte man es jetzt zurücklehnen und sagen, ja gut, dann war es das, den Grund haben wir, können wir aufschreiben und fertig. Aber ich glaube, genau hier darf man nicht stehen bleiben. Denn wer ist denn Jesus oder über wen steht denn in der Bibel, dass er den Leib Christi verkörpert? Es ist doch die Gemeinde. Es sind wir, die wir hier sind. Jesus, er hat diese Sehnsucht, seine Geschöpfe, seine Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber die Frage ist, haben wir als Gemeinde diese Sehnsucht auch? Hast du als einzelne Person, als Gemeindemitglied diese Sehnsucht auch? Und setzen wir alles dran, um diesen Menschen nachzugehen, die, die verloren sind? Was treibt dich an? Es ist der Verstand, das rationale Denken zu sagen, ja, was soll's, wir sind doch genug. Oder ist es diese Liebe zu denen Menschen? Eine Liebe, ich glaube, die wir selber, die ich nicht haben kann. Es ist diese Liebe Gottes. Aber ich wünsche mir, dass sie irgendwie in unserem Herzen Platz ergreift. Dass wir Menschen aus dieser Sicht, wie Jesus sie sieht, sehen kann. Dass sie uns nicht egal sind, vor allem dann, wenn sie stinken oder irgendwie nicht so sympathisch sind. Und ich glaube, genau dieser Punkt ist in ganz viele Gemeinden in Deutschland verloren gegangen. Dass man den Verlorenen nachgeht, dass diese Liebe da ist und dass man sich um diese Menschen kümmert, dass man sie sucht. Da sind so viele Dinge wichtig geworden in der Gemeinde. Und es ist bei uns natürlich nicht so, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Da ist es wichtig, dass man eine klare Struktur hat in der Gemeinde, dass Dinge laufen, dass man Mitarbeiter sucht, damit die Kreise laufen und diese Mitarbeiter fördert und diese Mitarbeiter schult. Da gibt es manchmal in den Gemeinden die Sorge um ein größeres, manchmal auch um ein schöneres Haus, das man braucht. Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn was hilft es, wenn die Hälfte davor sitzt, weil sie nicht mehr reinpasst? Aber es sind alles Dinge, wo man sich drin verlieren kann. Manchmal gilt es auch, Schulden abzubezahlen und dieses Thema, das treibt einen so um als Gemeinde, dass man diese Menschen gar nicht mehr sieht. Und vielleicht ist es manchmal sogar der Gottesdienst, wo man so viel hinein investiert, so viel Energie in Planung und Durchführung, dass der super und perfekt wird, dass man vor all dem den Mensch dahinter gar nicht mehr sieht. Manchmal, und es ist so das letzte Beispiel, das mir dazu eingefallen ist, ist es auch, und es gibt es auch immer öfters, dass man sich so in den Elemente der Gemeinde verliert, im Lobpreis, dass der gut und perfekt ist und sich da vorbereitet, dass man auch dort den einen, der vielleicht klangheimlich durch die Türe reinschleicht, gar nicht mehr sieht. Dass das so viel wichtiger ist als der Mensch. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es in unserer Gemeinde so ist, so richtig extrem. Aber doch, wenn ich mich selber hinterfrage, was ist mir denn wirklich wichtig? Für was bin ich denn bereit zu investieren? Energie, Geld, Zeit? Sind es diese verlorenen Menschen? Dass ich ihnen nachgehe, dass ich sie suche, weil es letztlich von Jesus unser Auftrag ist, dass ich sie mit dem Evangelium erreiche, mit dieser Botschaft. Und eigentlich könnte ich sagen, ja, ich bin ja dabei. Ich bin noch eins von denen 99 Schafe. Was soll's denn? Aber wenn ich ehrlich bin, dann muss ich doch sagen, ich selber, ich war doch auch das schwarze Schaf. Das verloren war, wo sich mal einer auf die Suche gemacht hat, um mir nachzugehen. Ich selber war dieses schwarze Schaf und Jesus, er hat mich gefunden. Hätte er sich nicht aufgemacht und seine Herde zurücklassen, um mir nachzugehen, dann wäre doch ich selber gar nicht hier. Dann wäre ich selber verloren. Aber er hat mir meine Schuld vergeben, obwohl ich es nicht verdient habe. Und ich wünsche mir, dass es uns als Gemeinde umtreibt. Dass du und ich sagen können, hey, das ist das, was Gemeinde ausmacht. Dass ich diesen Menschen nachgehe. Und nicht allen, sondern vielleicht einem Einzelnen, der mir gerade im Kopf rumschwirrt. Einem schwarzen Schaf, das vielleicht noch nicht einmal hier reinpasst, weil er so anders ist, weil er, keine Ahnung, stinkt oder einfach nicht reinpasst. Vielleicht, weil er nicht einmal rein will. Aber ich glaube, hier ist der entscheidende Punkt. Zu welcher Sorte Schaf zählst du dich ganz persönlich? Bist du eins dieser 99 Folgsamen, die keine Probleme machen, die sowieso schon eingespurt sind und wissen, wie es hier läuft? Oder bist du eins dieser schwierigen Schafe, dieser verirrten Schafe oder zumindest irgendwann mal gewesen? Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, da muss ich sagen, ist mir das nachgegangen, weil mir wieder ganz neu bewusst worden ist, um was es eigentlich geht. Ich bin dankbar für diese Gemeinde hier, für euch alle. Ich bin dankbar, dass es hier Leute gibt, mit denen ich reden kann, über meine Dinge, über meine Sorgen und Nöte. Aber wie wichtig ist es doch, dass wir uns darin nicht verlieren. Wer macht sich auf die Suche? Ganz klar, Jesus. Aber bist du dabei? Ich würde gern zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Jesus Christus, ich möchte dir Dank sagen, dass du der gute Hirte bist, der uns nachgeht. Dass du der gute Hirte bist, der mir nachgegangen ist. Und dass er dir nichts zu teuer war, bis du mich wiedergefunden hast. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns. Du siehst, wie es uns geht, wer uns auch durch den Kopf geht. Und Herr Jesus, es soll kein Druck sein, dass wir unbedingt diesen Menschen nachgehen sollen. Sondern ich bitte dich, dass du dort, wo wir diese Liebe für deine Geschöpfe nicht haben, dass du sie uns gibst, dass du sie uns aus deinen Augen zeigst. Dass wir nicht sehen, wie die Pharisäer gesehen haben, sondern dass wir diese Menschen mit deinen Augen sehen und dass uns und ja, unsere Gemeinde und auch wir so ein Magnet werden für diese Menschen, dass sie hier sein können, wie sie sind und dass du sie veränderst. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du uns da eine ganz tiefe Leidenschaft schenkst, dass du uns eine Sehnsucht danach schenkst, mit diesen Menschen zu verkehren, dass wir mit ihnen Zeit verbringen und sie hier einladen. Und Herr Jesus, du siehst, dass wir das eigentlich aus uns raus gar nicht können. Aber ich darf dich bitten um ganz viel Mut und um Möglichkeiten, aber vor allem um diese Liebe, die nur von dir kommt. Und ich möchte Dank sagen für unsere Gemeinde. Ja, Herr, dass wir das so viel haben, dass wir einander haben, vor allem aber, dass wir dich haben. Amen.